Ja, es ist mir tatsächlich eine besondere Freude, hier vorne stehen zu dürfen, meiner Lieblingsgemeinde eine Predigt zu halten. Ich habe mich gut vorbereitet, habe sie fleißig geübt. Ich möchte euch heute eine Zeit nehmen zur Jesuszeit. Lasst uns zurückgehen, wo Jesus noch gelebt hat, wo er noch gewirkt hat. Und er feiert Passa. Nicht nur irgendeins, er feiert das letzte Passa. Direkt danach geht er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und wird verhaftet. Er weiß es. Judas ist gerade gegangen zu den hohen Priestern, um seinen Verrat abzuschließen. Jesus ist nur noch von seinen wahren Jüngern, von seinen wahren Nachfolgern umgeben. Meines Erachtens wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um sich zu verabschieden. Es sind nur noch seine engen Freunde und Jünger da, aber er macht es nicht. Er macht es nicht. Dies ist auch einer der wenigen Momente in der Zeit des Wirkens Jesu, wo er nicht in Gleichnissen oder Bildern spricht, sondern wo er einfach gerade raus sagen kann, was ihn beschäftigt. Er muss keine Rücksicht auf das einfache Volk nehmen, das eben manche Dinge nur in Bildern versteht. Und in dieser Situation sagt er ihnen Folgendes: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Mein Predigtext steht in Johannes 13, die Verse 34 und 35. Für mich hört sich das so ähnlich an, wie die schon in Matthäus gegebenen Gebote, die Zusammenfassung der Gebote: Du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich möchte die Predigt in zwei Teile aufteilen, nämlich einmal Vers 34, was möchte Jesus mit diesem neuen Gebot, er sagt ja neues Gebot, ausdrücken und wie unterscheidet er sich eben von den alten Geboten. Und der zweite Teil, der Vers 35, an der Liebe untereinander sollen wir erkennen sein, sollen wir die Jünger zu erkennen sein. Und hier die Fragen: Wieso ist es Jesus wichtig, dass wir erkennbar sind? Und zum anderen, was es eben auch praktisch bedeutet, erkennbar zu sein. Und so komme ich zum ersten Teil. Was möchte Jesus mit dem Gebot ausdrücken und wie unterscheidet es sich von dem in Matthäus 22, Vers 39? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Als Jesus von einem Gesetzeslehrer gefragt wird, wer unser Nächster ist, hat ihm eine Geschichte erzählt. Wir alle kennen sie. Es ist der barmherzige Samariter. Und der steht im Lukas 10, 29 bis 37. Den lese ich nicht, weil ich glaube schon, dass es den meisten bekannt ist, wo eben der Jude überfallen wird und von einem Samariter versorgt wird. Was macht diese Geschichte so besonders? Vor allem die Feindschaft zwischen den Juden und Samaritern. Diese Anfeindung geht weit zurück, als die Babylonier die Israeliten gefangen genommen haben. Damit haben sie einen Großteil der israelitischen Bevölkerung genommen und deportiert, weggeführt aus ihrer Heimat und aus anderen Regionen Menschen nach Israel oder zumindest in das Land Israel gebracht und dort angesiedelt. Und das um die Stadt Samaria. Und so ist der Name Samariter entstanden, weil die eben alle um das Gebiet Samaria sich angesiedelt haben. Die zurückgebliebenen Israeliten haben sich dann natürlich auch mit den neuen Nachbarn angefreundet und auch untereinander geheiratet. Jetzt kommt das Problem. Die verschleppten Israeliten sind wieder zurückgeschickt oder sind wieder entlassen worden von den Babyloniern, haben sich wieder neu angesiedelt und haben dann auch den Tempel aufgebaut. Die Samariter wollten ihre Hilfe anbieten, doch hier die zurückgekommenen Israeliten und Juden haben es abgelehnt mit der Begründung, dass sie sich durch Mischehen nicht mehr als Israeliten fühlen dürfen. Die Samariter daraufhin sehr verärgert und ein bisschen angepisst, haben daraufhin den Berg Gerizim zu ihrem heiligen Berg erklärt. Also die Juden und Israeliten hatten dann den Berg Zion weiterhin und die Samariter haben den Berg Gerizim gehabt. Und seitdem hat diese Feindschaft bestanden. Also wie die Franken und Schwaben, nee, wie die Franken und Bayern und die Schwaben und die Badenser. Die Badener, Entschuldigung. Genau. Und in der Geschichte des barmherzigen Samariters verdeutlicht Jesus die Überwindung dieser Feindschaft zugunsten der Linderung des Leids eines Menschen. Das ist für ihn die Nächstenliebe, das ist unser Nächster. Er stellt also den Menschen über die Zugehörigkeit von Religion oder Nationalität. Der Samariter versorgt die Wunden, stellt sein einziges Reittier zur Verfügung, bringt ihn in ein Gasthaus. Und dort bezahlt er für alles, bietet sogar an, noch mehr zu zahlen, falls es nicht ausreichen sollte. Also geht es hier um, um die Suite, die er bestellt hat im Gasthof. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, so würde er gern behandelt werden, wäre er derjenige, der überfallen worden ist. Laut Jesu Gleichnis ist derjenige der Nächste, dessen Leid durch meine Beteiligung gelindert werden kann. Egal, in welcher Beziehung ich zu ihm stehe. Aber was unterscheidet nun dieses Gebot von dem Neuen, das Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl gibt? Meines Erachtens gibt es hier einen kleinen, aber riesigen Unterschied. Den Nächsten sollen wir lieben wie uns selbst. Untereinander sollen wir einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Was bedeutet es nun, Menschen wie Jesus zu lieben? Ich war schon in Katlins Arbeitszimmer. In ihrem Arbeitszimmer steht ein Telefon und an diesem Telefon klebt ein Zettel. Da steht drauf, du redest mit einem Kind Gottes. Also soll ich mich so verhalten, dass alle Kinder Gottes sind? So, also sind alles meine Geschwister? Und mit Geschwistern komme ich zurecht, ich habe 3 Stück, man fetzt sich mal ganz ordentlich, ich liebe sie von Herzen, aber ich habe mich eben schon mit ihnen gefetzt. Also darf ich das auch mit den anderen genauso tun? Oder geht es dann so weit, dass man manchmal überhaupt nicht mehr miteinander redet? Also das bekomme ich hin. Aber wenn ich mir vorstelle, andere Menschen mit Jesu Augen zu sehen, dann ist es für mich doch ganz anders. Jesus, der am Kreuz den Menschen verzeiht, die ihn ausgepeitscht und ans Kreuz genagelt haben, und er will sie sogar in der Ewigkeit haben und bittet in dieser schmerzvollen Phase darum, dass Gott ihnen doch vergeben soll. Er möchte auch diese Menschen, die ihm dieses antun, errettet wissen. Was für eine Liebe ist das? Andererseits, wie viel möchte ich denn, dass Jesus mich liebt? Wahrscheinlich wirklich so viel, dass er für mich stirbt. Sonst wäre das mit dem Erlöstsein eine ganz schön große Schwierigkeit. Und hier fordert Jesus seine Jünger auf, dass ich meine Mitmenschen in diesem Umfang lieben soll. Wahnsinn. Ich möchte aber noch einen anderen Blickwinkel auf diese Aussage bringen. Und da möchte ich gerne ein Beispiel bringen. Die meisten von euch sind in einer Partnerschaft. Wenn nicht, dann stellt euch einfach vor, ihr habt jetzt eine Beziehung, ihr habt einen Partner. Eine der größten Wünsche dürfte doch sein, diesen Partner glücklich zu machen. Zumindest am Anfang. Und wie schafft man das? Na, man tut dem anderen besondere Gefallen, kleine Geschenke. Man macht das Lieblingsessen. Man zieht besonders schöne Dinge an. Man geht gemeinsam aus, unternimmt gemeinsame Dinge. Und jetzt stell dir vor, deinem Partner ist eine andere Person sehr wichtig. Ob es jetzt ein langjähriger Freund ist oder Geschwister, völlig egal. Und dieser Person geht es sehr schlecht. Die Person ist vielleicht einsam, aber niemand kümmert sich aktuell um sie. Du bekommst es mit, dein Partner erzählt es dir vielleicht. Dir mag die Person egal sein. Du kennst sie vielleicht gar nicht oder noch schlimmer, sie ist dir unsympathisch. Und wieso sollte ich dann Zeit für diese Person aufwenden? Aber eigentlich spielt es gar keine Rolle, wie ich zu der Person stehe. Du weißt ja, diese Person ist deinem Partner sehr wichtig. Möchtest du jetzt nicht dieser Person helfen, weil sie deinem Partner wichtig ist? Und wenn dein Partner sieht, dass du dich um eine Person kümmerst, die ihm wichtig ist, weil sie ihm wichtig ist. Wie sehr glaubst du, wird es ihn freuen und eure Beziehung förderlich sein? Und kann man das nicht genau so verstehen? Also, Jesus ist unser Partner. Wir sind die Braut, er der Bräutigam. Wir führen eine Beziehung zu ihm. Wir reden mit ihm, wir laden unsere Probleme ab, wir fragen danach. Und wenn nun jemand Hilfe braucht, dann lasst uns ihm doch helfen. Nicht, weil ich vielleicht Gemeindeleiter bin, der Diakon oder der Pastor. Nicht, weil ich jetzt mich einfach ein gutes Gewissen haben möchte, weil ich Mitleid habe. Nicht, weil ich irgendwelche Dienste übernommen habe, sondern weil Jesus diese Person liebt. Einfach aus dem Grund, weil Jesus diese Person liebt. Und ich möchte, dass meine Beziehung zu Jesus besser wird. Wie sehr wird es Jesus freuen, wenn wir uns um seine geliebten Menschen kümmern? Und wen er damit meint? Beispiele dafür gibt es genug. Den Autofahrer, der heute Morgen einem doof gekommen ist. Vielleicht der Nachbar, der immer Grenzstreite machen möchte. Der sagt, der Zaun ist 2 Zentimeter zu weit links und 3 Zentimeter zu hoch. Der Vogel piept zu laut. Vielleicht die Schwiegereltern, mit denen man gerade nicht zurechtkommt. Oder der Kollege, der einen ständig auf dem Kieker hat. Es geht bei diesem Gebot doch vielmehr um die Beziehung zu Jesus. Teil 2. Wieso ist es Jesus wichtig, dass man seine Jünger erkennen kann? Jesus, wir kommen wieder zurück zum Abendmahl. Jesus wird die Welt verlassen. Er weiß es. Er ist während seines Wirkens so ziemlich der Mittelpunkt der Juden geworden. Die Menschen sind ihm in Scharen, zu Tausenden nachgefolgt. Jeder kannte ihn. Jeder wusste, woran man ihn erkennen kann. Jeder wusste, wenn er in der Stadt war. Das Volk der Juden war kein einfaches. Vor allem war es schwer, Jude zu sein oder Jude zu werden. Man hat es vorhin, ich habe es erwähnt, mit den Samaritern, da kann man erkennen, das war jetzt nicht einfach eine Glaubensentscheidung. Wir sind Juden, weil wir dem jüdischen Gott folgen, sondern es war viel mehr. Jesus hat auch noch diesen ganzen Glauben der Juden umgekrempelt. Er hat Lehren gebracht, die sich unterschieden haben von den traditionellen Glauben, den die Juden damals hatten. Man konnte nicht mehr wirklich Judentum dazu sagen. Deswegen ist ja auch irgendwann der Begriff Christentum aufgetaucht. Aber woran sollte man diesen Unterschied erkennen? Worin unterschieden sich dann eben die Judenchristen von den Juden? Was machte es besonders? Schauen wir uns doch mal genauer an. Wie wurde man Jude? Man wurde als Jude geboren. Oder man heiratete einen männlichen Juden. Andere Möglichkeiten gab es gar nicht. Mitgliedschaft durch Geburt und Nationalität. Erkennungszeichen, zum Beispiel diese komischen Fes. Und hier kommen wir nun zu Jesu Aussage bezüglich eines neuen Erkennungszeichens. Ein revolutionäres Erkennungszeichen. Denn das konnte sich jeder Mensch aneignen. Egal welche Nationalität, egal welche Hautfarbe oder welches Geschlecht. Die Zugehörigkeit ist dadurch nicht mehr durch Geburt und Nationalität, sondern durch eine Entscheidung möglich gemacht. Es kann also jeder Einzelne sein Anhänger werden, sein Nachfolger werden. Nach außen erkennbar durch das neue Zeichen, nämlich der Liebe untereinander. Im Kontext zu diesem Vers sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie den Weg zum Hause seines Vaters kennen. Das ist in Johannes 14, Vers 4. Und auf Nachfrage sagt er dann in Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus weiß, dass er in absehbarer Zeit verschwunden ist. Er hat zwar bei vielen Menschen eine Veränderung bewirkt, und auch ein neues Verständnis geschaffen, Aber eigentlich war er nicht nur für die Juden gekommen. Deshalb sollen die Jünger in seiner Stadt die neuen Werte den Menschen bringen. Und er möchte, dass die Menschen wissen, dass die eben Christen von ihm gesandt wurden. Und so gibt er ihnen ein Zeichen, an welchem alle erkennen können, dass sie zu ihm gehören. Er ist der Mittelpunkt der guten Nachricht. Sein Tod und seine Wiederauferstehung, der Inhalt und der Weg zum ewigen Leben. Und seine Jünger, die sind das Bindeglied zu ihm. Er beauftragt also sie, die Jünger, den Weg zu ihm zu weisen. Wie Laternen oder Schilder, die den Weg beleuchten und Weg weisen. Und damit man sie erkennen kann, gibt er ihnen ein Zeichen, das kein anderer hatte, das unverkennbar ist, das nichts mit Abstammung, mit Nationalität zu tun hat, sondern von jedem einzelnen Menschen auf der Welt angenommen und weitergegeben werden kann. Das Konzept ist ganz simpel. Ein Mensch sieht einen Nachfolger Jesu, einen Christen, und kann anhand der Botschaft durch Wort und Tat und der Einstellung seinen Mitmenschen gegenüber erkennen, dass er ein Christ ist, dass er anders ist als der normale Jude oder Heide. Und diese Botschaft führt zur Nachricht, zu Jesu Worten, zu seinem Evangelium und damit zu Gott. Und im Himmel angelangt, da darf man sich dann für eine der bereiteten Wohnungen entscheiden oder einschreiben. Es ist Jesus so wichtig, dass die Jünger sein Zeichen annehmen und sich dadurch erkennbar und unterscheidbar machen, dass er ihnen, anstatt sich in aller Ausführlichkeit zu verabschieden und die gemeinsame Zeit, die sie haben, zu feiern und zu verbringen, er ihnen dieses Erkennungszeichen weitergibt. Sein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich auf den rettenden Pfad zu bringen. Vom Jünger über Jesus zum Vater im Himmel und damit in die Errettung. Nun, wie sieht das Ganze praktisch aus? Ihr wisst, ich liebe die Praxis, ich liebe das Praxisnahe und habe mir also da auch darüber Gedanken gemacht. Ich habe zum einen das neue Gebot Jesu erläutert, und zum anderen angeschaut, wieso es Jesus so wichtig war, seinen Jüngern dieses Erkennungszeichen zu geben. Doch wie sieht es eben praktisch aus? Wie kann man die Liebe untereinander sichtbar machen? Und wenn ich an euch, meine liebe Gemeinde, denke, dann denke ich an eine sehr familiäre und harmonische Gemeinde. Ihr wisst es, ich rede gerne über meine Gemeinde und lade auch gerne neue Menschen hier ein. Und wenn ich unterwegs bin, dann bin ich der Missionar oder der, wie nennst du es, der Evangelist der Gemeinde, darf Werbung machen, PR-Manager, weil ich mich hier so wohl fühle. Man grüßt sich Sabbat für Sabbat und wünscht einander auch gute Wochen. Ist es das, was Jesus hier ausdrücken wollte? Als ich so darüber nachgedacht habe, kam mir dann vielleicht noch der ein oder andere Gedanke. Zum Beispiel, dass sich viele Geschwister nur einmal die Woche, jeden Sabbat zumindest, wenn wir dann auch beide da sind, sehe. Da bekomme ich natürlich auch nur nach und nach mit, was der eine oder andere so beruflich macht. Oder wie beschwerlich vielleicht die vergangene Woche war. Aber vielleicht auch nur deshalb, weil ich hier auch sehr gerne bleibe und danach noch quatsche oder auch nur zuhöre. Aber gibt es nicht auch den einen oder anderen hier, der pünktlich um 9.29 Uhr hier auftaucht und direkt im Anschluss wieder geht? Vielleicht, weil er sich nicht wohlfühlt oder weil er heute keine große Lust hat, Gemeinschaft zu genießen. Oder vielleicht ist es schon zur Gewohnheit geworden und es gefällt einem so. Vielleicht treibe ich sogar auf die Spitze und komme kurz nach halb und gehe dann vielleicht schon im Schlusslied oder tatsächlich direkt im Anschluss, damit ich auch ein Ja niemandem Hallo sagen muss. Stört mich die Gemeinschaft mit den anderen? Läuft mir die Zeit weg, weil ich wichtigere Dinge zu tun habe, wie zum Beispiel Essen zubereiten? Ich wünsche mir, wir würden noch mehr Zeit miteinander verbringen, mehr Aktivitäten gemeinsam gestalten. Wäre es denn nicht möglich, die gemeinsame Zeit auch auf andere Tage der Woche zu erweitern? In der heutigen Zeit von Smartphones mit WhatsApp, E-Mails oder auch dem klassischen Telefon schaffen wir es nicht, dem einen oder anderen direkt an seinem Geburtstag zu gratulieren, ihn mal anzurufen oder eine Nachricht zu schreiben an dem Tag, wo er Geburtstag hat, anstatt darauf zu warten, dass am Sabbat bekannt gemacht wird, dass er vergangene Woche Geburtstag hatte? Können wir dem anderen nicht unsere Wertschätzung offen zeigen, indem wir ihm ins Gesicht sagen, dass es schön ist, dass er hier ist? Und es natürlich auch so zu meinen? Versteht mich wirklich nicht falsch. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich bin auch froh, Teil der Gemeinde zu sein. Und ich weiß, dass wir auch, wenn wir das jetzt mit anderen Gemeinden vergleichen, sehr viel mehr Gemeinschaft praktizieren und auch mehr in Familie sind als vielerorts anders. Ich freue mich auch, wie viele gemeinsame Aktivitäten wir haben. Sei es unser gemeinsames Mittagessen heute oder gemeinsames Spielen, unsere Gemeindeausflüge und auch unser Bibelkreis. Wir haben dort überall tolle Gemeinschaften und wir erleben es dort, aktive Gemeinde. Aber ich frage mich, ob wir nicht mehr haben können. Wäre es nicht möglich, gemeinsame Hobbys auszuleben? Ich spiele aktiv Volleyball und bei Volleyball können viele mitspielen, aber ich weiß nicht, wer denn noch wirklich da mitspielen wollte. Man kann doch gemeinsam zu solchen Trainings gehen. Und gibt es nicht, abgesehen von Roland und Thomas, andere, die sich auf einen Marathon vorbereiten oder zum Tough Mudder Lauf gehen? Gibt es nicht auch gemeinsame Interessen wie Bücher lesen, wie Kuchen backen, nähen oder stricken, die man gemeinsam ausüben kann? Wenn ich schon mit meinen jungen Jahren Hobbys habe, dann müsste es auch euch, die ihr teilweise älter seid als ich, genug Hobbys geben und vielleicht auch hier gemeinsame Hobbys, die man auch gemeinsam ausüben kann. Ich würde mich beispielsweise auch über einen gemeinsamen Sabbatanfang freuen, wo man gerne musiziert oder singt oder vielleicht auch nur eine kurze Andacht hat oder innehält und die Woche abschalten kann. Ich glaube wirklich, dass es genug Anlässe gibt, Zeit gemeinsam zu verbringen. Wir sind eine tolle Gemeinde und doch habe ich den Eindruck, dass ich aus der Gemeinde nicht alle kenne. Und das finde ich wirklich schade. Ich würde mich freuen, wenn wir das verändern könnten. Wäre es nicht möglich, dass man sich auch außerhalb der Gemeinde trifft, gemeinsam Dinge unternimmt? Wie wollen wir Menschen kennenlernen, wenn wir sie nur einmal die Woche sehen und uns vielleicht da auch nur 3 bis 10 Minuten unterhalten, weil wir haben ja auch ein volles Gottesdienstprogramm. Wie wollen wir zusammenwachsen? Wie wollen wir einander lieben, wenn wir gar nicht wissen, was so liebenswert an dem anderen ist? Hier hat Jesus doch eindeutig gesagt, dass man uns an der Liebe untereinander erkennen soll. Und das geht für mich eben über Begrüßen und Verabschieden hinaus. Ich weiß, ich bin hier auch der Gemeindeleiter und vielleicht gehört es mit zu meinen Aufgaben, diese Dinge anzustoßen. Nun ja, diesen Anstoß habe ich gegeben. Die Umsetzung aber, meine lieben Freunde und Geschwister, die kann ich allein nicht tragen. Zur Beziehung gehört immer mehr als einer. Und deswegen möchte ich euch dazu motivieren und animieren, euch zu begeistern und offen zu sein, aufeinander zuzugehen und das Leben gemeinsam zu gestalten. Lasst uns untereinander kennenlernen. Lasst uns auch außerhalb der Gemeinde Austausch pflegen und vielleicht auch Hobbys finden, die man gemeinsam ausüben kann. Und nicht auf eine anstrengende Art und Weise, dass man sich dann extra Zeit nehmen muss, damit man mit dem anderen was macht, sondern wir machen doch schon viele Hobbys. Ist es nicht möglich, diese Hobbys auf einen gemeinsamen Zeitplan zu planen? Und so komme ich zum Ende zurück, zum Predigttext. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Amen. Amen. Beten. Herr, großer Gott, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du uns die Gemeinschaft hier, die Gemeinde hier geschenkt hast, dass wir so toll miteinander zurechtkommen und dass wir einander so gerne haben. Danke, dass du uns diese Atmosphäre hier geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Gemeinschaft noch mehr zu verbessern, noch enger zu knüpfen. Dass du uns da einfach beistehst, dass wir uns hier noch viel, viel wohler fühlen können, dass wir einfach viel mehr auch von den anderen lernen und kennenlernen können. Hilf du uns, dies zu praktizieren. Hilf uns, wie wir es ganz einfach schaffen können, dass wir uns nicht anstrengen müssen, sondern dass es einfach auch Spaß macht, das so zu gestalten. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch heute den Tag weiter bei uns bist, beim Essen, wenn wir wieder nach Hause gehen. Und auch in der kommenden Woche. Sei du bei uns und wirke du in und an uns. Habe Dank, dass du uns da Gelingen schenken möchtest. Amen. Amen.